Radio Prag Nachrichten.
Ein heftiger Sturm mit Schneefall hat ein Verkehrschaos in Tschechien ausgelöst. Neuer Wirtschaftsrat der Landkreise wurde konstituiert. Viktoria Pilsen spielt in erster K.O.-Runde der Europa League gegen FC Schalke. In Tschechien ist der Orkan Joachim eingetroffen, der auch weitere Staaten Europas heimgesucht hat. Ein heftiger Sturm mit Schneefall hat in höher gelegenen Teilen des Landes ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Autobahn D8 in Richtung Dresden war am Freitag zeitweise nicht befahrbar, weil der Verkehr im Erzgebirge im Schneetreiben stecken blieb. Im ganzen Land mussten zahlreiche Eisenbahnstrecken wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Das Unwetter hat auch Stromausfälle, vor allem in Westböhmen, zur Folge gehabt. Mit Orkangeschwindigkeiten von bis zu 127 Kilometern pro Stunde fegte der Sturm über die Höhen des Riesengebirges. Der tschechische Wetterdienst warnte für das Wochenende vor weiteren schweren Unwettern. Der Verband der Landkreise hat am Freitag einen Wirtschaftsrat konstituiert. Dieser soll fachliche Beratung für Landkreise gewährleisten und Szenarien der Folgen der Wirtschaftskrise auf Kompetenzen und Tätigkeit der Kreise vorlegen. Zum Ratsvorsitzenden wurde der Ökonom Jan Schweizer gewählt. Nach dem Chef des Verbands der Landkreise, dem Sozialdemokraten Michael Haschek, handelt es sich um keine linke Alternative zum Nationalen Wirtschaftsrat der Regierung NERV. Haschek sieht eine Zusammenarbeit der beiden Beratungsorgane vor. Das Abgeordnetenhaus hat am Freitag die Gesetzesnovelle über den Verkauf von landwirtschaftlichen und Waldbodenflächen verabschiedet. Das neue Gesetz soll den Bodenkauf durch Ausländer aus der EU und einigen weiteren Ländern Europas vereinfachen. Wie andere EU-Neumitglieder hatte sich Tschechien in den Beitrittsverträgen von 2004 eine Übergangsfrist gesichert. Im Mai dieses Jahres ist das Verbot für EU-Ausländerboden zu erwerben ausgelaufen. Der harte Polizeieinsatz gegen eine Blockade von Umweltschützern im Sommer im Böhmerwald sei nach einem Beschluss der Polizeiinspektion legitim gewesen. Darüber informierte eine Sprecherin der Inspektion am Freitag. Die Inspektion habe sich mit 12 Beschwerden wegen des Polizeiangriffes beschäftigt, führte sie an. Die Blockadeteilnehmer verlangen eine Entschuldigung seitens der Polizei. Nach einem Beschluss des Kreisgerichts in Pilsen vom Oktober war der Eingriff rechtswidrig. Die Fußballmannschaft Viktoria Pilsen empfängt in der ersten K.O.-Runde in der Europa League den FC Schalke 04. Darüber hat die Auslosung am Freitag in Nyon in der Schweiz entschieden. Das Hinspiel findet am 16. Februar in Pilsen statt. Zum Rückspiel muss der FC Viktoria Pilsen nach Gelsenkirchen reisen. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt mit Schneeschauern, in den Lagen unter 300 Metern mit gemischten Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 5 Grad Celsius, in den 1000 Meter Lagen um minus 3 Celsius. Die Meteorologen warnen vor starkem Wind. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Haltung der beiden Länder zum EU-Vertrag über Haushaltsdisziplin war eines der Themen der Gespräche, die der tschechische Premier Petr Nečas am Donnerstag in Budapest führte. Als ein Nicht-Euro-Land wartet Tschechien vorläufig ab. Wir berichten über den Standpunkt Tschechiens. Die Zahl der Einwohner mit Hochschulabschluss ist in den letzten 10 Jahren in Tschechien bedeutend gestiegen, genauso wie die Zahl derjenigen, die als Single leben. Diese Information hat unter anderem die Volkszählung gebracht. Die ersten Resultate wurden am Donnerstag veröffentlicht. Wir machen sie damit bekannt. Um den Euro dreht sich diesmal auch der Tschechischkurs, indem Sie ein paar neue Ausdrücke aus dem Finanzbereich lernen können. Und im heutigen Spaziergang durch Prag führt Sie Lena Drummer durch die Kirche St. Martin in der Mauer. Bleiben Sie dran! Eine Woche ist vergangen seit dem Krisengipfel der EU, der die Gemeinschaft gespalten hat. Während sich die Länder der Eurozone darauf geeinigt haben, einen zwischenstaatlichen Vertrag über Haushaltsdisziplin zu schließen und einen weiteren Kredit für den Internationalen Währungsfonds zu gewähren, haben sich die Nicht-Euro-Länder Beratungszeit erbeten. Nur der britische Premierminister Cameron hat die Beteiligung seines Landes ausgeschlossen. Die restlichen 8 Staats- und Regierungschefs wollen Kabinett und Parlament konsultieren, so auch der tschechische Premier Petr Nečas. Den Stand der Dinge in Prag fasst nun Till Janser zusammen.
Um es vorweg zu sagen, eine Entscheidung ist in Prag noch nicht gefallen, denn der Gesprächsbedarf ist hoch. Premier Petr Nečas traf sich daher in dieser Woche der Reihenfolge nach mit dem tschechischen Staatspräsidenten und bekannten Euroskeptiker Václav Klaus, mit seinen Kabinettskollegen, mit dem ungarischen Amtskollegen Viktor Orban und er führte ein Telefongespräch mit Cameron. Bereits am Dienstag stellte Nečas bei einer Pressekonferenz klar, dass er den geplanten zwischenstaatlichen Vertrag über Haushaltsdisziplin und die neue Kreditlinie für den IWF als 2 getrennte Themen sieht. Schon da deutete der Premier auch die tschechische Position zum Vertrag an.
Damit wir dieses Land zu einem ausgeglichenen Haushalt führen, das Haushaltsdefizit reduzieren, die Gesamtschulden nicht erhöhen sowie tiefgreifende Strukturreformen durchführen, brauchen wir keinen internationalen Druck und keine internationalen Verpflichtungen. Wir machen das von uns aus, egal ob ein internationaler Vertrag abgeschlossen wird oder nicht.
Der Besuch in Budapest am Donnerstag brachte weitere Aufklärung. Nečas und Orban kamen überein, dass der geplante Vertrag nur für die Länder der Eurozone gelten sollte und sich ihm die Nicht-Euro-Länder erst bei einer Annahme der Gemeinschaftswährung anschließen. Zugleich kündigte der tschechische Premier an, Unterhändler zu den Verhandlungen über den Vertrag zu entsenden. Dabei scheint Tschechien vor allem das eine oder andere verhindern zu wollen. So lehnt Nečas Eingriffe aus Brüssel in die staatliche Renten- und Sozialsysteme ab, sowie ganz besonders eine Steuerharmonisierung in Europa. Während sich in der Frage des zwischenstaatlichen Vertrags also eine Richtung abzeichnet, steht die Gewährung eines weiteren Kredits an den IWF hingegen völlig in den Sternen. Tschechien soll mit 3,5 Milliarden Euro beteiligt sein und müsste dafür auf die Reserven der Nationalbank zurückgreifen. Premier Nečas betonte aber, dass nicht die Bank jetzt in der Pflicht stehe, sondern allein die Regierung entscheiden könne. Dabei machte er auch seine eigene Position klar.
Entweder entscheidet sich die Regierung, dass sich Tschechien nicht der Erhöhung der Kreditlinien anschließt und versteckt sich dabei aber nicht hinter jemand anderem. Zu dieser Entscheidung neige auch ich. Oder sie entscheidet sich für den Kredit. Dann muss sie in der Lage sein, zu garantieren, diese Finanzmittel auch zu erhalten.
In der Regierung stimmen die Minister von Nečas Bürgerdemokraten und der Partei der öffentlichen Angelegenheiten mit dem Premier überein. Ganz anders hingegen die Ressortchefs der Top 09 inklusive Finanzminister Miroslav Kalousek.
Eine solche Geste kann sich die Tschechische Republik nicht erlauben. Dabei widerspricht dies eigentlich dem Wunsch eines Finanzministers. Aber der Kredit ist kein herausgeschmissenes Geld. Man hat das Geld halt nicht auf den Märkten angelegt, sondern beim IWF.
Auch viele Wirtschaftsfachleute in Tschechien haben in den letzten Tagen betont, Tschechien setze sich ja keiner Gefahr aus, denn kaum eine Institution sei so kreditwürdig wie der IWF. Nečas hat jedoch auch auf den Umfang der Anleihen verwiesen. In Relation zur Einwohnerzahl liege der tschechische Kreditanteil zum Beispiel 2,5-mal höher als der polnische, so Nečas.
Till Janser war das mit einem Bericht über den tschechischen Standpunkt zum Vertrag über Haushaltsdisziplin. Im Frühjahr, als in Tschechien die Volkszählung stattfand, hat man von den Problemen mit dem Euro noch nicht viel geahnt. Die tschechische Bevölkerung altert, immer mehr Menschen leben als Single und der Anteil der in Tschechien lebenden Ausländer nimmt zu. Die Anzahl der Rentner ist größer geworden, die Zahl der Kinder hingegen ist rückläufig. Dafür kann ca. jeder Achter unter den Tschechen und Tschechinnen heute auf eine Hochschulausbildung verweisen. Diese und andere interessante Fakten förderte die Volkszählung vom Frühjahr dieses Jahres zutage, deren vorläufige Ergebnisse das tschechische Statistikamt am Donnerstag veröffentlicht hat. Lothar Martin vermittelt Ihnen einen weiteren Einblick in das Zahlenwerk.
Die Zahl der in Tschechien lebenden Menschen hat in den letzten 10 Jahren weiter zugenommen. Im Frühjahr dieses Jahres wurden mehr als 10.560.000 Einwohner registriert. Im Vergleich zur vorangegangenen Volkszählung im Jahr 2001 hat sich jedoch auch die Lebensform vieler Tschechen und Tschechinnen geändert, informierte der Vizechef des Statistikamtes Stanislav Trapal.
Was die Männer betrifft, so lassen sich 48% von ihnen den Singles zuordnen, da sie entweder geschieden oder ledig sind. Bei den Frauen beträgt der Single-Anteil 43%. Mit anderen Worten, es fehlt nicht mehr viel und die Hälfte unserer Bevölkerung lebt für sich allein.
Vielleicht aber ist das gestiegene Single-Dasein auch darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Menschen im Rentenalter im vergangenen Jahrzehnt weiter zugenommen hat. Und zwar um fast 20%, während die Zahl der Kinder in dieser Zeit um rund ein Zehntel zurückgegangen ist. Trapal zufolge aber gibt es auch viele jüngere Singles. Das komme daher, dass sie der Karriere wegen viel Zeit in der Arbeit verbringen. Sie hätten daher aber auch mehr Geld, sodass sie sich es leisten können, allein zu wohnen. Die positive Seite des Single-Daseins von jungen Menschen aber ist, dass die Zahl der Bürger mit abgeschlossener Hochschulbildung gestiegen ist.
In den zurückliegenden 50 Jahren ist der Anteil der Bürger, die einen Hochschulabschluss haben, um nahezu das 6-fache gestiegen. In Zahlen ausgedrückt heißt das, die Zahl der Einwohner mit abgeschlossener Hochschulbildung ist von 156.000 auf über 1,1 Millionen gestiegen. Auf der anderen Seite ist es sehr beunruhigend, dass in unserer Gesellschaft auch zugleich die Zahl der Leute zunimmt, die keinen Schulabschluss haben.
Sagte die Vorsitzende des Statistikamtes Iva Ricelova. Also auch bei der Bildung gibt es Licht und Schatten. Die gestiegene Zahl von Menschen ohne Schulabschluss gehe vor allem darauf zurück, dass in sozial schwachen Familien nicht mehr mit Nachdruck für die Teilnahme der Kinder am Schulunterricht gesorgt werde. Das habe im Erwachsenenalter dann oft Folgen, erklärt Stanislav Trapal.
Es handelt sich um junge Leute sowie um Menschen mittleren Alters. Die fehlende Bildung stellt für diese Personen ein großes Handicap dar, denn sie haben auf dem Arbeitsmarkt so gut wie keine Chancen. Sie geraten immer mehr an den Rand der Gesellschaft und vergrößern die Gruppe derjenigen, die sozial ausgeschlossen sind.
Viel weniger Einwohner Tschechiens als 2001 bekennen sich heutzutage zu einer Nationalität oder zu einer Religion. Die Beantwortung dieser Fragen war bei der Volkszählung bei diesem Jahr aber nicht obligatorisch. Die Mehrheit der Menschen, über 6,7 Millionen, bekannte sich bei der Volkszählung 2011 zur tschechischen Nationalität. Über 2,7 Millionen Menschen gaben keine Nationalität an. 13.500 Personen bekannten sich zur Nationalität der Roma.
Lothar Martin fasste einige Resultate der diesjährigen Volkszählung zusammen. Gezählt wird auch im heutigen Tschechischkurs mit und von Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Einer der häufigsten Begriffe in der Berichterstattung der letzten Zeit ist der Euro.
Euro.
Dabei wird die europäische Währung meistens in Verbindungen mit Euro-Krise,
Krise Euro,
Schuldenkrise,
Dluhová krize,
beziehungsweise der Krise der Eurozone,
Krise Eurozone,
genannt und man sucht nach Wegen zur Euro-Rettung,
Záchrana Euro.
So schwer es der Euro im Leben hat, so schwer hat es dieses fremdartige Wort auch in der tschechischen Sprache. Die tschechische Bezeichnung für einen Euro lautet
Euro.
Es ist ein Neutrum und als solches wird es auch dekliniert. Im Deutschen nutzt man bei einer Menge Geld die Singularbezeichnung Euro, im Tschechischen wird aber ab 2 Euro die Pluralform gebraucht.
Euro.
Es gibt also 2 Euro,
2 Euro,
3 Euro,
3 Euro
und 4 Euro,
4 Euro.
Dies wäre aber zu einfach. Ab 5 nutzt man nämlich den Genitivplural und der heißt
Eur.
Also 5 Euro,
Biert Eur
und so weiter und so fort. Der einsilbige Ausdruck
Eur
klingt allerdings ziemlich fremdartig und auch die Aussprache ist für die tschechische Zunge nicht ganz natürlich und angenehm. Daher kann man sehr oft auch andere Formen hören, wie zum Beispiel ich habe 10 Euro,
Mam 10 Euro.
Dies ist allerdings falsch. Richtig wäre
Mam 10 Euro.
Dies ist wohl auch einer der Gründe, warum Tschechien bei der Annahme des Euro
Přijetí eura
zögert. Die hiesige Währung, die Krone,
Koruna,
die hinsichtlich des tschechischen Sprachsystems reibungslos funktioniert, bleibt sicherlich noch einige Jahre im Umlauf. Falls Sie keine
Korune
Kronen haben und dennoch etwas kaufen wollen, so können Sie auch fragen,
Můžu platit v eurech?
Kann ich in Euro bezahlen? In einigen Geschäften ist es möglich und wird sogar angekündigt, wir akzeptieren Euro,
Přijímáme eura,
ergänzt durch den entsprechenden Kurs,
Kurs koruny k euro.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Sie liegt in der Prager Altstadt und täglich strömen ganze Scharen an Touristen an ihr vorbei. Die Kirche St. Martin in der Mauer. Pächter ist die Kirche der böhmischen Brüder, aber auch die deutschsprachige evangelische Gemeinde in Prag feiert hier ihre Gottesdienste. Die kleine Kirche am Rande der Altstadt hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die nicht ohne Spuren an ihr vorübergezogen ist. Lena Drummer hat sich diese Spuren und architektonischen Besonderheiten von Pfarrer Frank Lessmann-Pfeiffer zeigen lassen. Viel Spaß bei einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Spaziergang durch Prag. Spaziergang durch Prag.
Ich stehe hier in der Kirche St. Martin in der Mauer in der Prager Altstadt. Neben mir ist der Pfarrer Frank Lessmann-Pfeiffer der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Prag. Herr Lessmann-Pfeiffer, woher kommt denn der Name St. Martin in der Mauer?
Also der Name in der Mauer kommt daher, dass hier kurz nach Errichtung der Kirche die Prager Stadtmauer stand. Und die Kirche war ein Teil der Stadtmauer sozusagen, um ein Stück Steine zu sparen, hat man die Kirche in die Mauer eingebaut. Gebaut ist sie 1178 bis 1187 und im 13. Jahrhundert ist es dann eben zum Bau der Prager Stadtmauer gekommen. St. Martin, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu erklären, aber es war halt hier der absolute Rand der Stadt und am Rand der Stadt waren ganz oft und auch eben hier in Prag, heute würde man sagen, so eine Art Rotlichtviertel. Und es war also arme Leute-Gegend auch. Und ganz oft sind Kirchen, die in solchen Stadtvierteln standen, dem Martin geweiht worden. Weil der Martin, durch die Legende von der Mantelteilung, sozusagen der Schutzpatron auch der Armen gewesen ist. Das wichtigste Datum in der Geschichte von St. Martin in der Mauer war im Oktober 1414, als hier in der Kirche eine der Hauptforderungen der Anhänger von Jan Hus realisiert wurde. Der sogenannte Laienkelch, also dass das Abendmahl nicht nur in der Form des Brotes an die Gläubigen ausgeteilt wird, sondern auch den Kelch, also das Abendmahl in der ganzen und vollen Form. Nach der Hussitischen Revolution hier in Prag im Jahr 1419 war St. Martin in der Mauer wie alle Prager Kirchen dann eben eine hussitische Kirche. Und das war sie im Grunde bis 1621, also nach der Schlacht am Weißen Berg. Danach war St. Martin in der Mauer dann wieder katholisch. Das war dann so, bis Kaiser Josef II., der Sohn Maria Theresias, viele Kirchen in seinem Kaiserreich und im Königreich Böhmen säkularisierte. Das bedeutet, dass seit den 1780er Jahren die Kirche außer Dienst gestellt wurde. Und es gab hier Wohnungen, Geschäftszeilen und jemand hat mir erzählt, es gab im 19. Jahrhundert sogar einen Tanzboden. Dafür fehlt mir aber so ein bisschen ein Beleg. Man sieht hier im Kirchenraum noch teilweise Türen, die ins Nichts führen und Emporen, zu denen es keinen Zugang gibt. Und also lauter architektonische Kleinigkeiten auch, die darauf hinweisen, dass die Kirche über viele Jahre anders genutzt worden ist.
Also wir stehen jetzt unter einer Empore, zu der es keinen Aufgang gibt.
Genau, denn es gab ursprünglich einen Zugang von außen, also von diesem Platis-Komplex aus, war ursprünglich eine Brücke, so eine überdachte Brücke. Und diese Familie Holetz, kam also von außen dann auf ihre eigene Empore in die Kirche. Und seit diese Brücke abgerissen worden ist, ich denke, das war irgendwann im 19. Jahrhundert, ist also da kein Zugang mehr, weder durch eine Treppe noch durch andere Möglichkeiten. Der Chorraum hat im Laufe der Zeit natürlich viele, viele Veränderungen erfahren. Ich habe ein altes Foto gesehen aus den 1920er Jahren. Da stand ja noch ein großer Wandaltar. Jetzt sieht es sehr viel anders aus. Der Blickfang ist der Kelch und die aufgeschlagene Bibel. Der Kelch ist das Symbol des Protestantismus in Böhmen bis heute. Und die aufgeschlagene Bibel, weil die intensive Bibelfrömmigkeit auch eines der prägendsten Kennzeichen der hussitischen Bewegung und des tschechischen Protestantismus gewesen ist und sicherlich auch bis heute ist.
Also wir stehen jetzt im Kirchenchor und blicken auf den Kelch. Und wenn man nach oben guckt, dann sieht man zwei Wappen. Was bedeuten die?
Das sind die Familienwappen der Familie Holetz, denen dieser spannende Zugang zur Empore gehörte. Die sind, soweit ich es weiß, aus dem 17. oder 18. Jahrhundert.
Ja, wir stehen jetzt im Eingangsbereich der Kirche und links und rechts vom Eingang sind drei Grabplatten, die an den Friedhof erinnern, der rings um die Kirche.
Die an den Friedhof erinnern und die aus dem 17. Jahrhundert stammen. Also es wird wahrscheinlich schon auch so gewesen sein, dass hier, wie ja in eigentlich allen mittelalterlichen Kirchen, auch Geistliche oder höhergestellte Adelige in der Kirche, also im Kirchenboden, bestattet wurden. Davon ist nichts mehr da und auch diese Grabplatten lagen ursprünglich jetzt nicht im Kirchraum, sondern sind richtige Grabsteine gewesen des Friedhofs, der außen um die Kirche herum angelegt war. Im Prager Stadtmuseum, also im Museum der Hauptstadt Prag, gibt es alte Stiche, wo man das teilweise noch ganz schön sehen kann, dass es im Mittelalter hier einen Friedhof gab rund um die Kirche. Oder dass im 19. Jahrhundert die Kirche dann richtig eingebaut worden ist und Teil einer Häuserzeile war. Also während dieser Zeit der Säkularisierung hat man also auch architektonisch versucht, sie sozusagen in die Zeile dieser Wohn- und anderen Häuser mit einzubeziehen. Ganz faszinierend ist auch diese Holzdecke, die keine kirchlichen Motive zeigt, sondern wenn, dann eher so Motive aus dem Hellenismus oder der griechischen Mythologie.
Also man sieht eine Decke mit Blumen, Mustern und Vögeln.
Die auch aus dem 18. Jahrhundert ist, wahrscheinlich schon aus der Zeit dieser Säkularisierung. Also es war nie Teil eines Kirchraums, sondern stammt aus der Zeit, als hier die Privatwohnungen drin waren.
Gibt es noch mehr solche kleinen Kuriositäten?
Es gibt natürlich auch noch eine andere Empore, die es keinen Zugang gibt, ja. Aber die ist wesentlich spannender und da kämen wir auch mit einer kleinen Leiter rauf. Es gibt dann den Turm, der so in einer Höhe von 4 Metern beginnt. Im Mittelalter mit Sicherheit auch so als Fluchtturm benutzt. Also da könnte ein Mensch sicherlich 10 andere abwehren, die von unten kommen.
So, über eine Leiter sind wir jetzt auf den Turm geklettert. Was sehen wir denn hier?
Na, ich denke, wir sehen hier vor allen Dingen erstmal eine schwere Tür, die zwar nicht mittelalterlich ist, sondern erst aus der Zeit der Renovierung Anfang des 20. Jahrhunderts kommt, aber die uns trotzdem, glaube ich, einen guten Eindruck vermittelt davon, dass dieser Kirchturm ursprünglich wirklich mal so als Fluchtburg genutzt wurde. Ja. Wegen des ungünstigen Winkels, ja, also so, ich würde sagen 70 Grad Winkel, kann sie also von oben jeder gegen Eindringlinge, die von unten reinkommen wollen, schützen. Ja, kommt man von unten schlecht gegen an, wenn oben jemand davor drückt. Der Turm selber, wo wir jetzt sind, ist mittelalterlich, ist nicht aus dem 12. Jahrhundert, aber schon auch noch mittelalterlich, während der Turmaufsatz, wo wir gleich hochgehen, erst aus Beginn des 20. Jahrhunderts ist.
So, und jetzt über eine weitere Treppe.
Der Turm, der also noch nicht sehr alt ist, der auch nie eine Glocke beherbergt hat, obwohl man da oben eine Glockenvorrichtung sieht, ja. Das war schon mal vorgesehen, ist aber nie dazu gekommen. So richtig toll ist die Sicht natürlich nicht, weil die umliegenden Häuser alle wesentlich höher sind als die Kirche. Es ist immer so schön, wenn man von hier oben dann den Leuten ins Fenster schaut und manche schauen ganz verwundert zurück, weil sie von hier oben noch niemanden gesehen haben.
Den etwas mühsamen Abstieg vom Kirchturm über Holzkonstruktionen und Leitern haben Pfarrer Lissmann Pfeiffer und unsere Mitarbeiterin Lena Drummer im Übrigen gut gemeistert. Beide sind wohlbehalten wieder zurückgekommen. Sollten wir Ihr Interesse für eine Führung in der Kirche St. Martin in der Mauer geweckt haben, können wir Sie aber beruhigen. Eine Klettertour durch den Kirchturm steht normalerweise nicht auf dem Programm. Dafür aber eine Führung auf den Spuren von Jan Hus mit einem Rundgang durch die Prager Altstadt. Und mit der Führung durch St. Martin in der Mauer ist die heutige Sendung beendet. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.